Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ich komme von da, ich bin da aufgewachsen, ich habe da meine Herkunft und die wirkt in viele Elemente meines Lebens durch. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin stolz, ein Ossi zu sein, aber ich bin froh, dass ich diesen Teil der Vergangenheit in mir trage. Der Arbeiter genoss ja in der DDR eine Sonderstellung an einem Arbeiter- und Bauernstaat. Und da war Arbeit natürlich etwas unheimlich Wichtiges, auch gesellschaftlich Wichtiges. Es diente eben nicht nur dem eigenen Broterwerb, sondern hatte darüber hinaus noch eine gesellschaftspolitische Dimension. Der Gegenwind kam aus allen Richtungen. Er kam von innen, von außen, von den Eigentümern, von den Redakteurinnen. Und ich bin so damit umgegangen, wie man das als junger Mensch im Wesentlichen macht. Man versucht, ihn zu ignorieren. Als Führungskraft habe ich, so denke ich, die Transformationen mitgemacht, die jede junge Führungskraft mitmacht, von jung, wild, ungeduldig und sich allen überlegen fühlend hin zu jemandem, der stärker beobachtet, stärker reflektiert, die eigene Wirkung beobachtet und sie bewusster einsetzt, sich die eigenen Stärken und Schwächen immer bewusster wird und weil das so ist, auch stärker darauf setzen kann, was andere viel besser können als man selbst. Mhm. Wir haben schon früh gesagt, also nach 19 Uhr zu arbeiten, das ist für niemanden gut, das macht die Arbeit nicht besser, es hebt nicht die Stimmung und es ist sozial anstrengend. Wir waren schon immer der Meinung, dass Frauen in Führungskraftrollen funktionieren, auch wenn sie 2 oder 3 Kinder haben und dass das auch in Teilzeit geht. Wir waren schon immer der Meinung, dass Auszubildende mehr sind als sehr billige Arbeitskräfte, sondern dass da noch eine Verantwortung drin steckt für die und für die Organisation und viele, viele andere Dinge mehr. Und das waren aber alles Dinge, die hatten wir von woanders und nicht aus dem Agenturgeschäft, was, glaube ich, Anfang der 2000er schon auch ein ganz schöner Misthaufen war.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Benjamin heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Schöne Grüße aus Berlin-Prenzlauer Berg.
Du hast dich gerade durch den Stau für mich gekämpft, ne? Erfolgreich.
Das ist richtig. Wie eigentlich jeden Abend. Die Wege in Berlin werden immer zähflüssiger. Vor allen Dingen, wenn man über die Spree möchte, wird es doch gerade sehr anstrengend.
Hast du da ein paar Tricks? Setzt du dir so ein blaues Licht oben aufs Dach oder wie machst du es?
Ich versuche zahlreiche Umwege zu fahren. Immer in dem Glauben, dass ich Google Maps austricksen kann. Ich arbeite so an meiner Zweitkarriere als Taxifahrer. kann dann, wenn das mit dem Geschäft nicht mehr läuft, entweder Uber oder Taxis in der Gegend herumchauffieren.
Ich sagte dir ja gerade, mein Bruder wohnt auch bei dir auf der Ecke in der Hood, Prenzlauer Berg. Das war ja lange so das Klischee der Schwaben. Ist da noch was dran an diesem Klischee?
Ich glaube, das Problem waren schon immer gar nicht die Schwaben, sondern mehr die Düsseldorfer oder die Schwabinger. Und davon gibt es immer noch viele, aber es gibt inzwischen auch, und das finde ich sehr schön, viel, viel mehr Skandinavier. Spanier, Franzosen, Menschen aus aller Herren Ecken der Welt, die hier leben und mit ihren Familien hier sind und dem Kiez einen ganz geilen Antlitz geben, ehrlich gesagt.
Ja, Skandinavien ist natürlich mein Stichwort, denn hier oben in Rostock sind wir ja quasi süddänisch. Das heißt, wir sind ja hier wirklich so nördlichste Ecke und bei uns fahren dann die Fähren los nach Dänemark, Schweden, Richtung Finnland kannst du aufbrechen. Für viele sind wir auch nur so ein Durchreiseort. Die kommen dann aus Berlin oder auch wer weiß woher und sehen dann gar nicht so viel von der Stadt.
Schade eigentlich. Rostock ist doch eigentlich eine schöne Stadt.
Ja, Rostock ist so ein Museum. Also muss ich mal sagen, du hast halt Warnemünde, das kennst du ja vielleicht auch. Das ist ja so der Stadtteil Wasser, so mit alter Fischhausromantik und Fischkutter und der ganze Kram Strand. Dann hast du aber auch so DDR-Plattenbau-Romantik. Das war ja mal so ein Hashtag früher bei Twitter, ne? Das Ganze. Und dann hast du aber auch noch so eine Altstadt in Rostock selber. Also du hast sehr, sehr viel. Deswegen sind auch viele Amerikaner immer da, die ja von den Kreuzfahrtschiffen runtersteigen und lassen sich das zeigen. Und dann kannst du eine Busfahrt machen, hop on, hop off, sagt man heutzutage, und siehst irgendwie so 700 Jahre im Zeitraffer in einer Stunde.
Das werde ich bei Gelegenheit mal machen. Ich werde in den nächsten Monaten, glaube ich, häufiger in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sein. Und
ja, hoffentlich.
Da führte es sich ja dann an, auch einmal.
Dann kommst du mal vorbei,
vielleicht
sage ich dir die Stadt.
Mit Amerikanern gemeinsam so eine Hop-on-Hop-off-Tour zu machen.
Ein Freund von mir macht tatsächlich Touren, der ist so Travel Guide. Also er ist eigentlich schon so eine Art kleiner Touri-Influencer und er macht auch so eine Touren tatsächlich für Amerikaner. Da gibt es dann auch so eine kulinarischen Touren, ne? Dann lernst du hier auch noch ein bisschen die Ecke kennen. Aber lass uns nicht so viel über Rostock sprechen. Heute bist ja du zu Gast und darfst auch meine Einstiegsfrage beantworten. Meine mittlere Tochter, ich habe ja drei, die Mathilda, die ist 12 und die spricht hier das Intro ein. Das heißt, die introduced meine Gäste und Gästinnen und du darfst ihr im Gegenzug mal erklären, was du so tust.
Ich berate große, kleine und ganz große Organisationen in Fragen der Kommunikation und zwar immer dann, wenn die Herausforderung, vor denen diese Organisation steht, ganz besonders groß, komplex, herausfordernd, anstrengend sind.
Drunter machst du es nicht.
Drunter machen wir es auch, aber drunter macht es uns weniger Spaß.
Ja, das steht ja auch auf eurer Webseite, ne? Wir lösen komplexe Kommunikationsaufgaben, indem wir die richtigen Fragen stellen. Gute Fragen sind natürlich auch elementarer Teil des Podcasts. Eine weitere habe ich natürlich auch mit. Ich würde gerne mal wissen, wie du aufgewachsen bist. Du kommst ja aus Eisenhüttenstadt. Das heißt, wir beide kommen aus der ehemaligen DDR. Und ich habe in der Vorbereitung auch nochmal gesehen, dass Eisenhüttenstadt ja eine Planstadt war. Hast du dich damit auch mal beschäftigt, mit dieser doch durchaus interessanten Historie, dass man dort ja wirklich diese Stadt auf dem Reißbrett irgendwie geplant hat, so wie Wolfsburg eigentlich, nur ganz anders und viel später?
Ja, und ich kann jedem nur einen Ausflug in diese Stadt empfehlen. Genau deshalb, weil man in der Stadt, also in Stadt, quasi wie in so Ringen auch die Geschichte der DDR erleben kann. Man kann erkennen, wie ein kleiner, sehr armer Arbeiter- und Bauernstaat anfing, eine Stadt zu bauen und wie er dann mit immer mehr Geld zuerst und immer mehr Opulenz und immer mehr ja auch Inszenierung des Lebens der Arbeiters, des Arbeiters weitermachte, bis er dann am Ende seiner Geschichte dann doch nur sehr wenig Geld übrig hatte, um hochwertige Architektur für seine Bewohnerinnen zu bauen. Und das zeigt diese Stadt wirklich richtig, richtig gut. Eine gute Stadtführung dazu gebucht, ist eine exzellente Reise in die Geschichte der Bundesrepublik oder zumindest des östlichen Teils der Bundesrepublik.
Bist du noch oft da?
Nein, ich versuche ein- oder zweimal im Jahr nach Eisenhüttenstadt zu fahren. Ich habe ja nur einen kleinen Teil meines Lebens dort verbracht, den Rest der Zeit in Frankfurt an der Oder, also ein Stückchen weiter die Oder hoch. Und ich bin nicht mehr oft in diesen beiden Städten, aber noch ganz schön viel in Brandenburg unterwegs und genieße die Vielfalt der Städte, der Landstriche und die ruppige Freundlichkeit der Menschen dort.
Dann kennst du Matthias Richel vermutlich auch aus Frankfurter Zeiten
schon. Matthias und ich sind auf die gleiche Schule gegangen, ja. Und hatten auch in der Freizeit den ein oder anderen Überschneidungspunkt.
Der war ja hier auch vor Ewigkeiten schon zu Gast im Podcast und uns verbindete da auch eine gemeinsame Hip-Hop-Leidenschaft. Ich habe gelesen, dass du ja auch Partys mal organisiert hast.
Das stimmt, ist richtig. Das?
Oder hat da irgendwie ein KI-Tool halluziniert? Nee, das stimmt schon.
Das stimmt. Das ist, also das begleitet mich schon wahrscheinlich, ich würde sagen, mehr als 30 Jahre, das Veranstalten von Partys, Tanzlustbarkeiten, aber auch von Lesungen und Theateraufführungen. Und es ist eigentlich auch der Kern dessen, was wir jetzt machen. Früher hat die Agentur Events veranstaltet, Menschen zusammengebracht. Jetzt bringen wir Menschen auf andere Art und Weise zusammen. Aber Events, für Events schlägt immer noch mein Herz.
Das ist immer noch so das Emotionalste, was man machen kann, ne?
Ja, es ist emotional, weil der unmittelbare Kontakt mit den Kundinnen da ist. Am Einlass sieht man, was in denen vorgeht. Geht's denen gut? Geht's denen eher schlecht? Sind die euphorisch, abwartend? Wie geht's denen nach 2-3 Stunden? Wie erleben die Veranstaltung selbst? Wie zufrieden sind sie? Und man erlebt Künstlerinnen und Künstler, egal welchen Gewerks, vor und nach dem Auftritt und kann auch mit denen deren emotionale Achterbahnfahrt auf so einem Event sehr gut nachvollziehen.
Apropos Schlange, ich habe gerade einen Bericht gesehen, es gibt in New York jetzt so einen neuen Job, der immer größer wird, dass Leute sich in Schlangen stellen für andere und dafür bezahlen lassen und dann kommen die halt irgendwie kurz bevor es in den Laden geht oder auf eine Party und nehmen dann den Platz ein und haben dann dafür gezahlt und das lohnt sich halt, ne?
Gutes Geschäft, ja, ich glaube, das gab es ja schon fürs erste iPhone als Aufgabe und wenn man auf unsere gemeinsame Ostbiografie zurückschaut, fragt man sich, ob das nicht vielleicht auch schon in der ehemaligen DDR ein Geschäftsmodell war, vielleicht auch ein nicht offizielles.
Ja, bestimmt. Würdest du dich denn als Ossi bezeichnen? Oder was verbindest du mit dem Begriff?
Der Begriff ist nicht so positiv konnotiert, ne? Wurde, glaube ich, lange nicht als positive Selbstdeklaration verwendet, sondern eher als negative Attributierung für einen
fast ein Schimpfwort.
Man könnte,
ne?
auch, sagen,
du bist
man
doch
könnte
ein Ossi.
Auch fast sagen, fast einen Ossi. Und ich würde mich trotzdem als solcher bezeichnen, definitiv. Ich bin einer, ich komme von da, ich bin da aufgewachsen, ich habe da meine Herkunft und die wirkt in viele Elemente meines Lebens durch. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin stolz, ein Ossi zu sein, aber ich bin froh, dass ich diesen Teil der Vergangenheit in mir trage.
Das begleitet uns ja bis heute, ne? Du bist ja auch Vater, ne?
Ich bin Vater, korrekt, ja.
Das ist ja genau bei mir ja auch so. Und die Frage der Herkunft, der Sozialisation, und das ist ja schon durch die jahrzehntelange Prägung, die wir dann natürlich durch unsere Eltern irgendwie auch mitbekommen haben, schon etwas anders. Und du äußerst dich ja auch durchaus dazu, ne, zu diesem ganzen Thema.
Ja.
Also da geht's ja auch um schwierige Themen und schwierige politische Themen. Da wirst du dann auch manchmal zu eingeladen, ja, da verbindet man dich schon gewissermaßen auch mit.
Nur es gibt ja leider, und das gehört zu einer der negativen Erscheinungen, dass Ossis seien nicht so viele, die sich dazu bekennen wollen.
Ja.
So wenige, dass einer der großen etablierten Headhunter in diesem Land mal gesagt hat, es ist schon deshalb so schwierig, Führungspositionen im Osten mit Ossis zu besetzen, weil so wenige Führungskräfte zugeben, dass sie eine ostdeutsche Biografie vorzuweisen haben. Eben, weil es so wenige gibt, die das thematisieren, mal losgelöst von Akteurinnen im Politikbetrieb, sind die, die dann aufstehen und sagen, ich bin von da, ich stehe dazu, ich maße mir auch an, zu verstehen, was meinen Landsleuten so durch den Kopf geht bei bestimmten Sachen, ist man gerne gesehen und gerne genommen, wenn es etwas zu dem Thema zu fragen oder zu sagen gibt.
Gibt es etwas, was du nicht mehr hören kannst, wenn über den Osten gesprochen wird?
Pauschalisierungen gemeinhin.
Ja.
Es gibt ihn halt nicht den Ossi oder die Frau aus dem Osten, sondern es ist in der sozialen Mischung und in der Mischung von Persönlichkeiten genauso vielfältig wie überall anders auch. Und diese Pauschalisierung in bestimmten Bereichen hilft uns nicht dabei, Probleme, die es ohne Frage gibt, auch schwerwiegende politische Fragestellungen zu lösen, sondern ganz im Gegenteil, sie treibt alle in eine gemeinsame Ecke, aus der man dann auch gemeinsam viel schwieriger herauskommt.
Ja, auch mit Rostock, ne? Meine Stadt wurde ja lange Lichtenhagen verbunden.
Ja, 92. Das Sonnenblumenhaus. Ich wollte vorhin danach fragen, ob das auch auf den Sightseeing-Tours steht. Genau.
Da wird vorbeigefahren. Absolut. Das ist der Weg nach Warnemünde. Stadtautobahn.
Das ist das, was viele, ne? Die Baseballschlägerjahre.
Genau.
Die auch ein anderer Einwohner Frankfurt-Oder erfunden hat, die gehen natürlich auch nicht mehr aus den Köpfen weg. Sie werden zitiert und sie repräsentieren ja inzwischen zumindest in einer Kohorte, ja, ganz sprichwörtlich, eine Epoche im Osten. Und es ist natürlich nicht unwahr, dass es diese Zeit gab, aber es wäre völlig falsch, sie auf das zu reduzieren, weil in der gleichen Zeit sind noch ganz viele andere, ganz wunderbare Dinge geschehen und hat die wilde Anarchie im Osten auch Dinge ermöglicht, die in anderen Landstrichen so niemals möglich gewesen wären oder ja, auch jetzt möglich sind.
Ich muss aber auch sagen, es kommt immer mal wieder, wenn auch immer seltener, aber es kommt durchaus immer mal wieder vor, dass man hört, ach ja, typisch Wessi. Also gerade auch hier im Rostock, wenn Leute hier halt ewig leben oder noch nie weggezogen sind, ja, und auch so unter sich geblieben sind, was ja auch nicht so richtig gut ist, finde ich. Ist ja immer gut, wenn man sich mal ein bisschen öffnet und dazulernt und auch andere Kulturen kennenlernt, aber das gibt es ja nun mal. Genauso wie das im Westen auch so sein wird, typisch Ossi, aber mich befremdet das immer so ein bisschen, vielleicht auch, weil ich eben auch mal woanders gewesen bin. Deswegen denke ich mir immer, wir müssen eigentlich noch viel mehr aufeinander zugehen. Wir reden ja so viel über Demokratie und Dialog, aber irgendwie glucken Menschen doch gern unter ihresgleichen immer wieder, ne?
Ja, aber das ist halt irgendwie typisch Bayer oder typisch Schwabe oder typisch Rheinländer. Ja, es gibt diese Zuschreibung und ganz oft sind die ja auch liebevoll gemeint und sie dienen ja auch wie jedes Klischee der Vereinfachung in der Kommunikation.
Ja.
Die Frage ist, ist es abwertend, ist es negativ klassifizierend oder dient es einfach nur der Vereinfachung in der Kommunikation?
Kannst du dich noch an die Wende erinnern?
Ich kann mich sehr gut sowohl an die Wende erinnern als auch an die Zeit davor.
Ja,
ich habe den ganzen Sommer 1989 schon sehr intensiv medial mitverfolgt. Mhm. Was war in den Abendnachrichten zu sehen? Wie hat sich das Programm von die Älteren von uns werden es noch kennen 1199 Stück für Stück verändert?
Ingo Dubinsky, oder?
Fällt mir Ingo Dubinsky zum Beispiel. Das war sehr, sehr präsent.
Ja.
Und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass es in meinem Elternhaus immer mal wieder Thema war, was da eigentlich los ist. Und an den November selbst kann ich mich auch sehr gut erinnern. Ich war zu dem Zeitpunkt in Morgenröte-Rautenkranz, also dem Geburtsort von Sigmund Jähn, und weit weg von meinem Elternhaus. Deswegen fand die Begleitung dieses historischen Ereignisses nur sehr reduziert statt. Und mein erster Besuch in der Bundesrepublik Deutschland oder in West-Berlin fand dann, glaube ich, erst 6 oder 8 Wochen nach dem 9. November statt. Also ziemlich, ziemlich spät.
Das war bei uns auch so. Wir sind dann irgendwie im Frühjahr über die Grenze, ich weiß noch, nach Ratzeburg, das ist so Richtung Lübeck, und sind dann da auf so einen Wochenmarkt und da lief dann Lambada und da gab es dann eine Bravo zu kaufen und das war... Aber es gab keine Schokolade und keine Bananen mehr an der Grenze, worauf ich gehofft hatte.
Ärgerlich.
Ja, crazy. Mit was für einem Begriff von Arbeit bist du eigentlich groß geworden?
Naja, also groß geworden, sagen wir mal, in der Zeit vor 1989. Ne? Der Arbeiter genoss ja in der DDR eine Sonderstellung an einem Arbeiter- und Bauernstaat. Und da war Arbeit natürlich etwas unheimlich Wichtiges, auch gesellschaftlich Wichtiges. Es diente eben nicht nur dem eigenen Broterwerb, sondern hatte darüber hinaus noch eine gesellschaftspolitische Dimension. Und ich finde, dieser Begriff von Arbeit, auch wenn der natürlich ideologisch stark geprägt ist, ist für mich sehr anschlussfähig. Arbeit ist etwas, das dient nicht nur dem eigenen Wohlstand, dem eigenen Fortkommen, sondern hat auch eine etwas größere Funktion. Sie dient einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, und entfaltet ihren Wert eben über die eigenen 4 Wände hinaus.
Kannst du dich noch erinnern, wie deine Berufsorientierung aussah? Ging es da auch so klassisch ins Berufsinformationszentrum?
Definitiv gab es auch das Berufsinformationszentrum. Ich kann mich an das Ergebnis nicht mehr erinnern und was meine Empfehlung war. Allerdings wusste ich auch schon sehr früh, dass ich irgendwas mit Medien machen will. So, also das war vielleicht familiär geprägt, aber das war mir bewusst. Und ich habe diesen Berufsinformationszentrumsbesuch wahrscheinlich auch deshalb nicht besonders ernst genommen, aber wahrscheinlich, weil ich schon damals auch eine gewisse Obrigkeitsablehnung tief in mir gespürt habe und fand, dass eine Behörde mir nicht sagen sollte, was ich werden könnte.
Aber du bist dann am Ende erstmal in Richtung Rechtswissenschaft gegangen. Wie kam es dazu?
Das war eher, war das ein Zufall? Ja, das war ein Zufall und zugleich auch planvoll. Ich habe während meines Abiturs schon in der Oberstufe Rechtswissenschaften als Unterrichtsfach gehabt, kannte also die Themen, die da diskutiert werden. Mir war es auch bewusst, dass es einen großen Bezug zu wirtschaftlichen Themen und zu politischen Themen gibt. Und das waren Themenfelder, die mich schon damals sehr interessiert haben. Ich habe viel gelesen. Und als ich dann feststellte, dass mir für eine langfristige journalistische Laufbahn die Geduld fehlt, vor allen Dingen die Geduld, und es vielleicht doch besser wäre, erst einmal zu studieren, blieben nicht so viele Optionen übrig. Alles Naturwissenschaftliche kam nicht in Frage. Für VWL war meine Mathe-Note zu schlecht. BWL-Studenten erschienen mir damals sozial nicht anschlussfähig. Und dann blieb ja eigentlich nur noch Rechtswissenschaften übrig. Und es hatte ja auch irgendwas mit Sprache zu tun, wie Journalist sein. Und so wurde ich dann Jurist.
Irgendwer meinte mal, Jura und Medizin sind so die lernintensivsten Sachen, die man überhaupt studieren kann, ne? Könnte sein.
Könnte durchaus sein, habe ich nicht so empfunden.
Aha.
Ich habe das Studium vor allen Dingen als geistesbildend empfunden und die Denkmodelle, die Art und Weise, sich einem juristischen Sachverhalt zu nähern, seiner habhaft zu werden, ist das Eigentliche, was geschult wird. Und ja, für die Prüfung muss man schon viel lernen, aber ich nehme an, nicht viel mehr, aber mir fehlt der Vergleich als jetzt für jedes andere geisteswissenschaftliche Fach, was ein bisschen anspruchsvoller ist.
Und was wolltest du damit machen?
Weil ich ja ohne Vorsatz angefangen habe zu studieren, hatte ich auch keinen Plan, der hieß, ich müsste jetzt Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt werden, sondern ich konnte das ganz auf mich wirken lassen. Ich habe dann während des Studiums in verschiedenen größeren Kanzleien gearbeitet und mir die Arbeit eines Juristen aus der Nähe angeschaut. Das erschien mir inhaltlich ganz attraktiv. Es erschien mir vom Workload vor allen Dingen als Nachwuchsfachkraft nur überhaupt nicht akzeptabel. 7 Tage die Woche, jeden Tag 12 Stunden, das war nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Weswegen es dann auch mit der juristischen Laufbahn am Ende nichts geworden ist. Und ich nach dem
ersten. Bist du da mit Anzug auch dann unterwegs gewesen?
Da musste ich auch häufiger mal im Anzug. Also das war vielleicht auch ein Teil des Problems. Aber ja, ich habe dann das erste Staatsexamen gemacht, das war gut. Ich profitiere heute noch sehr davon, von dem, was ich übers Denken gelernt habe, auch von bestimmten fachlichen Inhalten. Aber mir war klar, dass ich als Jurist zumindest im ersten Jahr nicht so viel Spaß haben würde. Würde dennoch jedem empfehlen, der nicht weiß, was er studieren könnte, über ein Jurastudium ernsthaft nachzudenken, weil eben die Denkschule besser ist als in vielen anderen Fächern. Also vielleicht ist VWL oder das eine oder ja auch Philosophie ähnlich gut in der Anwendbarkeit für die Zukunft. Aber eben nur vielleicht.
Aber irgendwann hatte ich die Kommunikation dann doch wieder zurückgeholt.
Ja, nachdem ich angefangen hatte, journalistisch zu arbeiten und auch viel Kontakt in Medienhäuser und Verlage hatte, bot sich dann nach dem Studium die Chance, mit meinem Studium und meinem Interesse für Medienhäuser wieder in die Verlagsbranche einzusteigen. Und das war eine unfassbar attraktive Möglichkeit bei einem sehr attraktiven Hamburger Arbeitgeber. Und da musste ich eigentlich auch nicht länger als 5 Minuten drüber nachdenken.
Ja.
Als das Angebot eintrudelte, konnte das, was ich im Studium gelernt hatte, anwenden im Beruf, konnte aber gleichzeitig meine Vorliebe für Journalismus zwar nicht selbst ausleben, aber zumindest mit zum Bestandteil meiner Arbeit war.
Was war so der größte Change, als du dann nach Hamburg gezogen bist, für dich persönlich?
Da kann ich gar nichts dazu sagen, weil ich so große Veränderungen gar nicht intensiv spüren kann. Ich bin selten in einer Welt so verfangen, dass eine Veränderung oder eine Zustandsveränderung große Schmerzen oder ein großes Nachdenken bei mir hervorruft, sondern ich kann eigentlich relativ unvermittelt vom einen Aggregatzustand in den nächsten oder von einem beschäftigten Zustand in den anderen wechseln.
Also dir fallen Veränderungen leicht, meinst du?
Ja, mir fallen Veränderungen sehr leicht. Deswegen kann ich dann auch, vergesse ich auch sehr schnell, was da war. Vielleicht, wenn ich etwas so als allerersten Eindruck im Kopf behalten habe, dann war es eine Form von Armutssichtbarkeit auf der Mönckebergstraße, die ich aus Berlin so zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte und die mich auch jetzt rückblickend immer noch vielleicht ein bisschen verwirrt hat. Inzwischen gibt es das in Berlin auch, Aber damals gab es diese Sichtbarkeit im Stadtbild in Berlin nicht.
Wir sind ja 2007 nach Hamburg gezogen, meine Frau und ich. Und dann, ich habe dann Volontariat gemacht in einer Werbeagentur und erinnere mich noch, auch natürlich im Direktvergleich zu Rostock, klar, das Stadtbild, wobei der Begriff Stadtbild auch interessant ist im heutigen Licht. Nee, aber die Großstadt, sagen wir mal, war dann schon nochmal sehr anders, aber auch sehr inspirierend. Ich lasse mich ja auch gerne inspirieren von anderen Farben, anderen Menschen, anderen kulturellen Entwürfen. Und du hast dann ja, kann man sagen, in Hamburg ja dann auch in der Station drauf bei der Zeit auch das gemacht, was man Karriere nennen würde. Geplant oder hat auch das sich dann ergeben?
Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich gerne nach vorne und nach oben wollte.
Ja.
Aber rückblickend betrachtet war ich ein ganz schlechter Stratege beim Planen dieser Wege, sondern ich habe sehr viel Energie, sehr viel Kraft, sehr viel Einsatz an den Tag gelegt, um Karriere zu machen, aber nicht um bestimmte Schritte zu gehen.
Ja.
Und deswegen ist es dann doch wohl eher ein Zufall, dass bestimmte Dinge geklappt haben oder eben auch nicht. Vielleicht wäre ich, wenn ich das Strategische angegangen wäre, vielleicht würde ich dann immer noch da arbeiten und hätte nicht irgendwann gesagt, ach, das ist mir zu doof, ich versuche nochmal was anderes.
Aber du kannst uns ja vielleicht nochmal so ein bisschen mit reinnehmen in diese Zeit, in der sich ja auch die Zeit und Zeit online sehr transformiert haben. Also vielleicht kannst du uns dann nochmal mit reinnehmen und was du auch vielleicht über Veränderungen und Transformationen gelernt hast in der Zeit.
Die Zeit hatte, als ich dort arbeitete, keinen relevanten Online-Auftritt.
Aha.
Die Redaktion lebte zu 99,8% noch in der Totholzproduktion.
Ja.
Es war ein altehrwürdiges Blatt und der Spiegel, die Süddeutsche, die FAZ, selbst die Welt waren sowohl in ihren Unique Visitors als auch in ihren anderen Reichweitenkennzahlen eigentlich aus einer Perspektive eines Late Followers unerreichbar weit weg. Und die Aufgabe, die mir und einem dann neuen Chefredakteur damals gestellt wurde, war, bitte verkürzt den Abstand und bitte entwickelt eine Produktstrategie für dieses Produkt. Mhm. Und das ist jetzt ja über 20 Jahre her, fast 30. Und in diesem Jahr hat es dann endlich die Zusammenlegung von Print- und Online-Redaktionen beim Zeit Verlag gegeben. Ja? Also mit einem ziemlich großen Verzug.
Ja, in der Zeit sind ja auch einige in Silicon Valley gefahren, um auf neue digitale Ideen zu kommen. Hast du das auch zu der Zeit verfolgt? Das muss ja so in dem groben Zeitraum auch passiert sein, oder?
Damit sind ganz, ganz viele Leute in Silicon Valley gefahren und ich auch, um auf neue Ideen zu kommen. Und ich war aber auch in London mit einer Delegation des VDZ und da gab es auch ganz viele geile neue Ideen. Und in diesem Zeitraum hat auch Stefan von Holzbring StudiVZ gekauft und als Eigentümer des Zeitverlages natürlich uns viel über diese Akquise erzählt und was er da alles gelernt hat und was seine Ideen für Zeit Online von da mitgebracht hat. Du hast eben gefragt, was man über Veränderungen lernen kann. Da habe ich viel darüber gelernt, dass Veränderung nicht immer nur eine Frage von Geschwindigkeit, sondern auch von Nachhaltigkeit ist. Und dass das gründliche Diskutieren von Veränderungsprozessen einen großen inneren Wert an sich hat, auch wenn es vielleicht zu langsam geht, für alle gefühlt. Aber wenn alle Ideen, die es für Zeit Online damals gab, umgesetzt worden wären, dann wäre Zeit Online nicht die Erfolgsgeschichte, die es jetzt ist. Und Zeit Online ist inzwischen um ein vieles größer als die FAZ im digitalen Bereich und als die Süddeutsche und als die Welt sowieso. Und kann sich ohne weiteres messen mit Spiegel Online. In vielen Bereichen würde ich sogar sagen, sind die Spiegel Online deutlich überlegen, was die publizistische Idee und die Formattiefe angeht. Und wenn man alle die Change-Wünsche von damals in dieser Geschwindigkeit umgesetzt hätte, dann gäbe es dieses Zeit Online nicht. Und die sehr intensive Debatte, nicht nur mit den Zeit Online-Redakteurinnen, sondern auch mit der Zeit Print-Redaktion in den damaligen Jahren, sind dafür verantwortlich, dass es jetzt so gut ist, wie es ist.
Aber Veränderung hat ja auch mit Hürden zu tun, mit Gegenwind oftmals. Wie ist er dir begegnet und wie bist du damit umgegangen?
Der Gegenwind kam aus allen Richtungen. Und er kam von innen, von außen, von den Eigentümern, von den Redakteurinnen. Und ich bin so damit umgegangen, wie man das als junger Mensch im Wesentlichen macht. Man versucht, ihn zu ignorieren. Mhm. Und wenn man ihn gar nicht mehr ignorieren kann und wenn auch kein Ankämpfen mehr dagegen hilft, schmeißt man die Flinte in den Korn, vielleicht man die Flinte in den Korn, genau, gibt man auf und erklärt die anderen für zu doof zu verstehen, worum es denn eigentlich geht. Und ja, mir fehlte damals die Geduld und auch die Erfahrung, um so einen Veränderungsprozess überhaupt gut begleiten zu können. Ne? War getrieben durch den Veränderungswillen, aber wenig bereit zu akzeptieren und zu verstehen, dass Veränderung eben mehr braucht als meinen Willen, sondern auch das Mittun der anderen.
Welche Rolle spielt die interne Kommunikation bei diesen Transformationsprozessen? Ihr seid ja heute auch in der Begleitung von, wie du sagtest, auch sehr großen Unternehmen, die ja heute in einer ganz anderen Form von Transformation sind, aber sich nach wie vor verändern müssen.
Sie spielt oftmals eine völlig unterschätzte Rolle. Sie wird zu selten in einer planvollen Art und Weise angewandt. Oftmals, wenn es schon zu spät ist oder wenn die Herausforderungen durch das Unterlassen von Kommunikation eigentlich größer geworden sind. Ich denke, interne Kommunikation ist nicht nur für Wandel, sondern eigentlich immer eine der Grundvoraussetzungen für das Funktionieren von Organisationen. Und es kann nie genug interne Kommunikation geben. Ja. Es gibt in den allermeisten Fällen und immer zu wenig. Und es ist oft so, wie bei typischen, wenn man darüber redet, wie oft muss eine Botschaft gesendet werden. Da sagt man ja auch, wenn du sie nicht mehr hören kannst, ist sie vielleicht das erste Mal dort angekommen, wo sie hin sollen. Und ich glaube, so ist es bei interner Kommunikation auch. Wenn du den Eindruck hast, du kommunizierst zu viel, dann ist es vielleicht gerade richtig. Und das ist eigentlich, finde ich, ein schönes Gesetz für derlei.
Würde mich natürlich auch mal interessieren, wie ihr das jetzt in eurer Agentur Welt macht. Aber da wollen wir natürlich nochmal erfahren, wie es dazu überhaupt kam, dass du dann auch zum Gründer wurdest.
Zum Gründer wurde ich, weil die Arbeit im Verlag genauso war, wie ich sie eben beschrieben habe, nämlich voller Widerständen und ich nie so richtig Lust hatte auf das Überwinden von Widerständen und das planvolle Überwinden von Widerständen. Und das Partygeschäft lief ja schon die ganze Zeit ganz gut. Also auch während meiner Zeit bei der Zeit habe ich pro Jahr gemeinsam mit meinen Partnern so eine kleine dreistellige Anzahl von Partys veranstaltet.
Ach ja, dafür hast du noch Zeit gehabt.
Und das, ja, das erfordert.
Das wird doch auch bestimmt mal kritisch betrachtet, oder? Der soll hier reinhauen und nicht am Wochenende hier immer unterwegs sein.
Ja, ich habe ja trotzdem über alle Maßen reingehauen. Ich glaube, ich musste mir damals überhaupt gar keine Vorwürfe machen. Aber das war eine sehr gute Basis, um zu sagen, hey, dann mache ich das jetzt mache ich das hauptberuflich und entwickle noch weitere Kommunikationsdisziplinen heraus. Also das war eine Selbstständigkeit, die auch geprägt war durch den Zufall, dass es vorher schon ein Sprungbrett gab und Aktivitäten und vor allen Dingen zwei Partner, die sehr lange erduldet haben, dass der Dritte im Bunde nicht nur ein bisschen was zum eigenen Geschäft beiträgt, sondern ja parallel noch eine Vollzeitstelle oder einen anderen Gig hatte.
Ich habe nach meinem Volontariat war ich dann bei Scholz und Friends Brand Affairs, also das war die Unit für Online-PR und Social Media. Und da gab es dann mit einmal ressourcenreich. Interessant mit den Ressourcen, ne? Bei euch war es dann Ressourcenmangel. Wie kamt ihr auf den Namen? Und kamt zu der Story?
Also das würde jetzt die Zuhörer des Podcasts ziemlich langweilen, aber weil das eine sehr lange Geschichte ist, in jedem Fall null Plan. Also dieser Name hat keinerlei strategische Relevanz. Er ist das Ergebnis eines Zufallsprozesses. Und wir hätten auch, das waren die Alternativen, dosenkind.com oder Imageverlust heißen können. Das gab nie die Idee zu sagen, wir brauchen einen programmatischen Namen. Das Einzige, was wir nicht wollten, wir wollten uns nicht Neumann, Nickel und Minak Werbung OHG nennen.
Das war so ein Trend mal früher in den 90ern, 2000ern.
Ja, genau. Ja, das wollten wir nicht. Ja.
Also ihr wolltet bewusst auch etwas anders machen in der Art und Weise, wie ihr Agentur aufbaut?
Wir wollten es so machen, wie wir es für richtig erachtet haben. Wir konnten gar nicht sagen, ob wir es anders machen, weil wir nicht wussten, wie eine Agentur funktioniert. Keiner von uns hatte signifikante Zeit seines Lebens in einer Agentur verbracht. Wir konnten gar nicht sagen, was anders ist. Wir haben versucht, Dienstleistungsgeschäfte in einem sehr spezifischen Bereich so zu machen, wie wir es inhaltlich für richtig erachtet haben. Also zu sagen, wir hatten eine sehr starke und für den damaligen Zeitpunkt auch durchaus innovative Produktorientierung für große digitale Projekte, die wir damals gemacht haben. Wir haben versucht, das, was ich bei der Zeit gelernt hatte, auf Portale zu überführen, die gar keinen publizistischen Grundansatz hatten, sondern eher einen gesellschaftspolitischen.
Ja.
Das war groundbreaking. Und das haben wir zum Schwerpunkt gemacht. Wir hatten diese inhaltliche Perspektive gar nicht. Etwas, was mit Arbeitszeitmodellen oder Kulturumgang oder Abrechnung oder dergleichen zu tun hatte. Dass wir das dann auch alles anders gemacht hatten als in Agenturen, war eher Folge, dass wir keine Erfahrung in Agenturen hatten und es deswegen so gemacht haben, wie ich es gelernt hatte, nämlich mit einer relativ modernen Führungsschule und einem ja sehr modernen Ansatz davon, was Überstunden angeht, was Frauen in Führungspositionen angeht.
Gab es ja früher nicht Überstunden. Es gab ja
genau,
nur
die gab's. Genau, es gab eine Arbeit.
Dann ab 20 Uhr bestellt euch eine Pizza, Leute. Geil.
Ja. Ja, korrekt. Und das sind aber Dinge, von denen wir schon sehr früh gesagt haben, das funktioniert so nicht. Wir haben schon sehr früh gesagt, also nach 19 Uhr zu arbeiten, das ist für niemanden gut. Das macht die Arbeit nicht besser. Es hebt nicht die Stimmung und es ist sozial anstrengend. Wir waren schon immer der Meinung, dass Frauen in Führungskraftrollen funktionieren, auch wenn sie 2 oder 3 Kinder haben. Und dass es auch in Teilzeit geht. Wir waren schon immer der Meinung, dass Auszubildende mehr sind als sehr billige Arbeitskräfte, sondern dass da noch eine Verantwortung drin steckt für die und für die Organisation und viele, viele andere Dinge mehr. Und das waren aber alles Dinge, na, die hatten wir von woanders und nicht aus dem Agenturgeschäft, was, glaube ich, Anfang der 2000er schon noch ein ganz schöner Misthaufen war.
Wie guckst du denn heute auf die Agenturwelt? Also einige beschwören den Untergang, auch schon länger teilweise. Dann gibt es natürlich das große KI-Thema, über das wir auch gleich noch sprechen werden. Aber Agenturen sind ja definitiv im Wandel auch. Es gibt, glaube ich, auch immer weniger, ne? Das werden weniger Agenturen, oder?
Es werden weniger Agenturen zugleich, aber gibt es in den letzten 6 Monaten eine so hohe Anzahl von durchaus relevanten Agenturneugründungen, dass mir um die Zukunft dieser Dienstleistungsgattung überhaupt gar nicht bange ist. Agenturen waren schon immer wandlungsfähig. Agenturen haben sich schon immer schneller verändert als die Strukturen ihrer Kundinnen. Immer mit 2, 3, manchmal sogar 10 Jahren Vorlauf in dem, was anders ist. Und das kann man in Technologiefragen genauso reingucken wie in Fragen der Arbeitsorganisation. Als wir in Agenturen schon über die hybride Arbeitswelten diskutiert haben, konnten das Großkonzerne noch nicht buchstabieren. Ja, als ganz einfach. Also, und weil das so ist, ist natürlich die Transformation, die Agenturen jetzt machen, auch wieder ein bisschen ein Teil ihrer Zeit voraus. Zum anderen hängen sie natürlich als konjunktueller Früh- und Spätindikator massiv an den großen volkswirtschaftlichen Verwerfungen, die in unserem Land jetzt stattfinden. Ja, also eine Industrie, die sich unter so großem Druck wandeln muss in dem Kern ihrer Leistung, schlägt natürlich auch auf die Dienstleistungsbranche zu, also eben durch eben auch auf Agenturen. Und damit verändern sich Aufgabenprofile, Inhalte von Agenturen. Und so sieht man das. Agenturen, die eine große Legacy haben und sich in den letzten 10 Jahren nicht anpassen konnten in Arbeitsweise, in Inhalt, in Ausgestaltung, die verschwinden vom Markt. Manche mit einem lauten Knall, manche ganz leise und es kriegt gar niemand mit. Agenturen, die Anfang der 2000er, Anfang der 2010er Jahre gegründet wurden, haben noch genug Schwung und neue Energie, um den ersten großen Transformationsprozess in ihrer eigenen Geschichte bewerkstelligen zu können. Und das sieht man auch, wie gut es einigen gelingt. Und dann gibt es die eher jungen Agenturen, lustiger Begriff, aber die, die jetzt vielleicht 5 oder 6 Jahre alt sind und die mit der ersten großen, zweiten Welle von Social-Media-Kommunikation groß und stark geworden sind, die natürlich jetzt in der vollen Kraft stehen und richtig abräumen können. Es lässt sich nicht pauschalisieren. Mhm. Und ich bin mir sicher, wir sehen auch dieses Jahr noch mehr gute Gründung und nächstes Jahr noch mehr Gründung. Und von den großen, fast schon monolithischen Agenturnetzwerken wird es halt Ende des nächsten Jahres in der zumindest bisherigen Form auch eins weniger geben. So. Es ist ein Veränderungsprozess, der läuft. Arbeitet in Agenturen, nutzt die Chance, es ist ein sicherer Arbeitsplatz.
Ja, das ist doch mal eine Message. Wie hast du dich denn als Führungskraft verändert in all den Jahren? 2003 oder wann habt ihr gegründet?
Ja, die Agentur, da streiten wir uns, wann die jetzt eigentlich tatsächlich gegründet worden sind, wer gegründet worden ist, aber also das richtig mal so richtig echte Führungskraft war ich schon 2003, nämlich als ich bei der Zeit meinen ersten echten, richtig ernstzunehmenden Job in dieser Konstellation hatte. Und als Führungskraft habe ich, so denke ich, die Transformationen mitgemacht, die jede junge Führungskraft mitmacht, von jung, wild, ungeduldig und sich allen überlegen fühlen, hin zu jemandem, der stärker beobachtet, stärker reflektiert, die eigene Wirkung beobachtet und sie bewusster einsetzt, sich die eigenen Stärken und Schwächen immer bewusster wird und weil das so ist, auch stärker darauf setzen kann, was andere viel besser können als man selbst oder schlechter. Und dieser Transformationsprozess ist natürlich nicht abgeschlossen. Ich lerne jeden Tag dazu, in jeder Interaktion mit anderen Führungskräften in meiner eigenen Organisation, aber auch mit Führungskräften aus anderen Organisationen entdecke ich Dinge, die ich anders oder besser machen könnte. Oder von denen ich dann manchmal sogar positiv feststelle, das ist schon ganz schön geil. Da gehörst du auf alle Fälle zu den Top 1%. Und das ist dann besonders erfreulich.
Ich war jetzt vor 2-3 Monaten bei Mirko Kaminski. Ja. Ihr kennt euch ja auch schon lange. Ja. Ich kann mich auch an Clubhouse erinnern. Da hattet ihr nicht sogar eine Reihe?
Wir hatten eine Reihe.
Waren das
korrekt,
nicht sogar mehrere Talks?
Ja. Schon, ne?
Und der sprach jedenfalls auch sehr unaufgeregt über seine Schwächen. So wie man das leider sehr, sehr selten von Führungskräften erlebt. Ich glaube, er ist mittlerweile auch sehr reflektiert und er weiß auch, was er kann, natürlich. Ja. Aber er sagt auch ganz offen, ne, dieses ganze, ich glaube, das Buchhalterische, das Personalwesen und so, das können andere noch viel besser. Er ist auch der Initiator und der Kreative, so ist das ja dann auch oft. Was mich so ein bisschen zu der Frage bringt, was du glaubst, was bei Leadership jetzt wichtig ist. Ob das jetzt für junge Leute ist, die neu starten oder für Erfahrene, denn wir haben ja auch aktuell ganz neue Konstellationen. Ne? KI kommt dazu. Also Arbeit ist nicht mehr so wie vor 5 oder 10 Jahren. Ne?
Arbeit verändert sich laufend. Arbeit war auch vor 5 oder 10 Jahren schon nicht so, wie Arbeit vor 5 oder 10 Jahren war. Also das ist, glaube ich, es verändert sich ständig der Status.
Ja.
Und Führungskraft, egal wann, muss in der Lage sein, in diesem Kontext das Bestmögliche aus der Gruppe von Menschen abzurufen, die geführt wird. Und dazu gibt es so ein paar Standardthemen, die, glaube ich, völlig zeitgeistfrei sind, die in den letzten 10, vielleicht auch 15 Jahren deutlich an Bewertung, an Relevanz gewonnen haben. Und dann gibt es immer zeitgeistige Fragestellung, auf die sich eine Führungskraft neu einstellen muss, weil sie gerade eine besonders hohe Relevanz haben. Und das war natürlich seit Corona die Frage von Leadership in hybriden Arbeitswelten. Wusste niemand, wie es geht. Weiß auch heute, glaube ich, noch kaum jemand, wie es wirklich funktioniert, obwohl zahlreiche Bücher dazu geschrieben worden sind. Weil, und das ist ein großes Problem von Leadership, insbesondere in Deutschland, Leadership wird nicht ausgebildet und deshalb gibt es auch keine Leadership-Ausbildung für hybrides Führen. Es gibt viele Bücher, aber das Wissen wird nicht vermittelt. Ja, und deswegen wäre meine allererste Empfehlung an die Nachwuchsführungskraft auch unbedingt, entweder alles über Führung zu lesen, was man über Führung lesen kann. Da ist auch viel Bullshit dabei, Aber wenn man die Klassiker gelesen hat, ist das schon gut. Also alles von Malik, da ist man schon auf der guten Seite. Ich würde jeder Nachwuchsführungskraft empfehlen, 2, 3 große Philosophen zu lesen. Und da ist eigentlich auch egal, welche, sondern einfach Menschen zu lesen, die sich Gedanken über Menschen und ihre Zusammenhänge gemacht haben. Super gut. Und wenn sie es sich dann noch leisten können, oder wenn sie ihre Arbeitgeber davon überzeugt bekommen, dass es eine nötige Investition ist, dann empfiehlt es sich auch, eine möglichst breit aufgestellte Führungskräfteausbildung zu machen. Dafür gibt es unterschiedlich gute Formate. Ich selbst bin in einem, in so einer, ich nenne es immer etwas spaßenshalber, Selbsthilfegruppe für Unternehmer, die mir dabei hilft, mich regelmäßig sehr hart mit auch meinen Führungskompetenzen zu reflektieren. Aber in jedem großen oder mittelgroßen Unternehmen gibt es ja auch gut gemachte Leadership-Programme und die sind es wert, genutzt zu werden.
Ich würde gerne mit dir auch nochmal über KI natürlich reden und auch gerne im Kontext von Kreativität. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Da war von Data-Driven Empathy zu lesen. Wie kann uns denn künstliche Intelligenz helfen, kreativ zu arbeiten?
Das ist ein wunderbares Werkzeug, wie Excel, wie Word, wie MS Paint oder die Älteren von uns.
Um mal die Klassiker.
Ja, um mal die Klassiker. Die Älteren kennen noch Word, Art oder PageMaker. Das alles sind in der jeweiligen
Karl, die Klammer dürfen
Karl, Klammer nicht zu vergessen. Das alles sind Tools, die zu ihrem Zeitpunkt Maßstäbe gesetzt haben in der Unterstützung von kreativer Arbeit und die es uns ermöglicht haben, Dinge schneller, besser, außergewöhnlicher zu machen. Und so, glaube ich, müssen wir KI-Tools für die kreative Arbeit in jeder Dimension verstehen. Es ist ein unheimlich mächtiges Werkzeug, das Kreative noch besser darin macht, Kreativität zu inszenieren und Kreativität zu erzeugen. Und was weniger kreative, aber für den kreativen Prozess nicht viel weniger wichtige Leute in Agenturen oder auch auf Unternehmensseite dabei unterstützt, Kreativität planbar zu machen oder für bestimmte Bereiche eine Form von Basiskreativität herzustellen, die es erlaubt, Kleinstleistungen besonders wertig abzubilden und damit Freiräume zu schaffen für ganz große, besonders herausragende Kreativformate.
Was hilft dir denn, produktiv zu sein und dich zu organisieren? Du hast ja 1000 Themen. Das schaffen wir gar nicht, heute alles anzusprechen, wo du auch noch investiert bist. Du bist ja auch noch Investor. Was hilft dir da, den Überblick zu behalten und nicht in Stress auszuarten?
Also, es mag für alle Jünger von Productivity-Tools wie ein Hohn erscheinen, aber ich liebe mein E-Mail-Postfach. Und ich organisiere wirklich den ganz überwiegenden Teil meines Lebens mit Hilfe von Outlook und einer Ordnerstruktur in Outlook und meinem Posteingang. Das ist das, was ich an Tools benutze.
Hast du so ein Inbox Zero Prinzip oder wie machst du es?
Ja, immer am 25.12. mache ich die Inbox Zero.
Delete all.
Ja, nicht schon einzeln, also alles, was da noch drin ist, aber das sind bei mir nie mehr als 150 Nachrichten. Und das sind dann aber 150 Nachrichten, die haben so gewisse inhaltliche Tiefe. Steckt eine Notiz drin, die mir wichtig ist, oder ein Link, der wichtig ist, oder ein Dokument, was ich nochmal verarbeiten will. Und der Rest ist, und da freue ich mich auch drauf, dass ich das kann, der Rest ist einfach Erinnerungsleistung meines Kopfes und die Fähigkeit, fast automatisch Dinge zu priorisieren und zu depriorisieren. Weil wichtige Dinge fallen mir immer wieder ein und unwichtige Dinge kann ich so exzellent verdrängen, dass sie meine Rechenleistung auch gar nicht weiter negativ beanspruchen.
Wie schaffst du es denn, Familie und Arbeit zu handeln? Also keiner schafft's und keiner kriegt's perfekt hin, aber was hilft dir?
In der Zeit, als meine Kinder noch kleiner waren, war die Lösung, sehr klare Absprachen mit meiner Partnerin zu treffen und zu sagen, okay, das sind die Tage, an denen bin ich verantwortlich und dann bin ich auch dafür verantwortlich. Und diese sehr hart disziplinarische Verabredung hat dazu geführt, dass ich auch 2 Tage in der Woche die volle Verantwortung für die beiden hatte. Und da gab es kein Vertun, weil das musste so sein.
Und wir reden immer über Ownership in Projekten und in diesem ganzen Arbeitskontext, aber warum reden wir darüber nicht mehr im Family-Kontext? Ne?
Ja, weil das
Tandems, das brauchen wir alles auch im Familienleben.
Ja, genau, weil das ist so, das sind Konfliktthemen und das sind Erwartungshaltungsthemen und das sind Themen, die eigentlich in Konstrukten schon diskutiert werden müssten, bevor die Kinder da sind. Das müssen Paare besprechen. Eigentlich, wenn sie sich kennenlernen, dann müssen sie ein Modell davon entwickeln, wie das wohl sein könnte, wenn sie mal eine Familie gründen, was das bedeutet. Will der eine weniger arbeiten, mehr? Wie werden Vater- und Mutterrollen interpretiert? Und mir war immer klar, ich möchte ganz gerne ein Vater sein, der viel Platz im Leben seiner Kinder hat. Ganz wirklich egoistisch, nicht für die Kinder, für mich. Ich will Zeit mit denen. Ich will Zeit mit denen. Und nicht anders. Und das hat mir immer geholfen. Und ehrlich gesagt, der positive Effekt war, ich habe das für mich gemacht. Also ich war dann weg und konnte so aber auch ganz leicht verstehen, warum viele meiner Kolleginnen und Kollegen genau das gleiche Bedürfnis hatten, weil die mussten auch zu ihren Kindern. Ich habe verstanden, warum die Mutter, der Vater um 14.30 Uhr aufgestanden ist und gesagt hat, ey, ich brauche jetzt noch eine Stunde zurück, wohin auch immer in Berlin, dann muss ich mein Kind abholen. Oder ich habe heute Sport mit den Kindern oder was immer. Das war ein richtig guter Effekt. Ich habe gesehen, oh, das ist nicht exklusiv, was du machst. Das Bedürfnis haben andere auch. Und das hat sich gegenseitig sehr, sehr gut verstärkt. Und jetzt sind die Kinder größer, brauchen ihren Vater ja eigentlich nur noch fürs Taschengeld. Nein, die brauchen ihn auch noch für Zuwendung und für Austausch und für Debatten.
Und coole Urlauber, ne?
Und coole Urlauber, genau.
Aber nur Kohle.
nur extrem cool, aber sie brauchen mich natürlich viel weniger, um ihnen jetzt noch ein Abendbrot zu machen oder um morgen die Frühstücksbox zu passen. Und auch das in Form der Zuwendung, die ich sehr liebe, für sie kochen, für sie Frühstück machen, super. Aber jetzt ist das unter einen Hut bekommen ja ganz anders. Und
es wird dann leichter,
viel
ne?
Viel mehr Freiheit auch. Es wird viel leichter und die Freiheit, ich finde, das ist etwas, was ich allen Eltern total gönne, die jetzt noch kleinere Kinder haben, das Gefühl zu haben, irgendwann wieder Lebensselbstbestimmtheit zurückzugewinnen und zu sagen, oh, geil.
Bisschen so. Flexibilität wieder einziehen zu lassen.
Genau,
ne? Das kenne ich natürlich auch. Was glaubst du denn, was sollten wir unseren Kindern mitgeben, um sie auch, was heißt, auf die Arbeitswelt vorzubereiten, aber um ihnen vielleicht einen guten Tipp mitzugeben, den sie beherzigen könnten?
Also ich glaube, die Liste, die ich Ihnen mitgeben würde, würde eine sehr lange Liste schreiben und sie wäre sicherlich auch ein bisschen paternalistisch. Aber in jedem Fall würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, gut zuzuhören, immer. Auch wenn Sie vielleicht im ersten Moment denken, boah, was die oder der erzählt, allergrößter Scheiß. Erst bis zu Ende zuhören und dann aber auf alle Fälle widersprechen. Auch das würde ich Ihnen empfehlen. Widerspruch ist wichtig, wenn man substanziell Widerspruch üben kann und wenn man vorher bis zu Ende zugehört hat. Ich würde Ihnen unbedingt empfehlen, ins Büro zu gehen. Ich würde sagen, ein 100% Hybrid-Job ist für den Berufsanfänger keine gute Option. Am Anfang heißt es, soziale Energie wahrzunehmen, zuzuhören, zu erleben. Das braucht es, um zu verstehen,
wie ein sozialer Ort, ne? Das ist es vor allen Dingen.
Ja, das muss ich verstehen. Und wenn ich den sozialen Ort nicht erleben will, dann werde ich ganz viele Mechanismen der Arbeitswelt, in der ich zu Hause bin, nicht verstehen können. Egal, was ich tue. Und dann würde ich Ihnen empfehlen, studiert etwas, was euch ein Höchstmaß an Flexibilität für die künftige Berufswahl offen lässt. Zum Beispiel Jura oder Philosophie oder Volkswirtschaftslehre. Vielleicht auch noch Politologie. Aber irgendetwas, was vor allen Dingen das Denken schult und euch damit fit macht für diese Welt, in der wir jetzt arbeiten werden, dann geht es nämlich nicht mehr um abrufbares Wissen, sondern es geht vor allen Dingen darum, darüber nachdenken zu können, was die abrufbaren Wissensdatenbanken so an Vorschlägen machen, wie mit einem bestimmten Sachverhalt vielleicht umzugehen wäre.
Du hast ja nun auch einen guten Überblick, was so in Unternehmen passiert, weil ihr sie ja nun mal beratet. Als ich diesen Podcast begonnen habe, 2018 war das, da haben auch wirklich noch viele über Transformation und Leadership und Kultur und New Work gesprochen. Wir lassen jetzt mal die Buzzwords beiseite, aber sagen wir mal, sie haben sich mit internen Themen sehr viel beschäftigt und jetzt ist natürlich Krisenmodus und Kostendruck und irgendwie Fachkräftemangel und vielleicht müssen wir auch noch Leute entlassen. Hast du auch den Eindruck, dass diese Themen gerade so ein bisschen auf der Strecke bleiben, weil sie sind ja nach wie vor irgendwie relevant?
Alle kommunikativen Themen bleiben immer auf der Strecke, wenn Krisen zu bewältigen sind. Das ist völlig egal, ob es interne oder externe Kommunikation ist, weil Kommunikation kostet Zeit, die man in Krisen gefühlt zumindest nicht hat. Und ganz oft ist Kommunikation natürlich auch etwas, was sich leicht einsparen lässt, weil der unmittelbare Business-Nutzen nicht für jeden CFO sofort erkenntlich ist. Mhm. Und wenn die Kommunikationsverantwortlichen dann nicht zu guten Zeiten maximal lobbyiert haben für ihren Wertbeitrag, egal ob intern oder extern kommuniziert, dann sind natürlich Kommunikationsbudgets die ersten, die gestrichen werden. Weil es so schön einfach. Und es ist wichtiger, weiter möglichst viel in Sales zu investieren oder in die Produktion oder in Rechtsstreit. Kommunikation wird nicht als existenziell wahrgenommen.
Und wie ist da so euer Approach? Also was ist da so euer Rezept in diesem großen Krisenkonzert, das wir da so erleben?
Es gibt natürlich kein Standardrezept, aber mein gutes Rezept ist bei aller Dramatik die Laune hochhalten. Und Veränderungen sind dann gut möglich, wenn sie gut gelaunt stattfinden. Das klingt ein bisschen zynisch, weil natürlich ist der Verlust von Arbeitsplätzen, natürlich ist der Verlust von Freiraum, von Gestaltungsfreiraum etwas Negatives, ohne Frage. Und vor allem die unmittelbar betroffenen Kolleginnen und Kollegen können da wenig sagen, das mache ich mit guter Laune. Aber die, die es begleiten müssen, die es umsetzen müssen, die es exekutieren müssen, um diesen schlimmen Begriff dafür zu verwenden, die sollen das bitte mit dem höchsten Maß an gut gelaunter Orientierung tun, mit dem Wissen, dass das ja keine sinnlosen Einzelmaßnahmen sind, sondern dass es Maßnahmen sind, die einem größeren Zweck dienen, nämlich dem Aufrechterhalten einer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Organisation. Dass auch nach schwierigen Entscheidungen und der Umsetzung von schwierigen Entscheidungen es zulässig ist, sich darüber zu freuen, dass man eine Entscheidung gefällt und umgesetzt hat. Dass es nicht schlimm ist, dass es normal ist. Das heißt nicht ironisch werden, das heißt nicht zynisch werden, das heißt sich nicht über andere zu erheben, das heißt einfach nur froh darüber zu sein, dass man noch in der Lage ist, Entscheidungen zu fällen und exekutieren und sich daran ja auch zu erfreuen, dass man es machen kann.
Aber habt ihr diese Krise auch zu spüren bekommen oder segelt ihr da ganz gut durch?
Also natürlich haben wir auch die Krise zu spüren bekommen. Kommunikation hat sich in den letzten 24 Monaten nicht zu den Top-Investitionsgebieten der deutschen Industrie entwickelt und auch nicht der deutschen Politik, sondern sie ist rückläufig, stark rückläufig, vorsichtiger, langsamer und davon sind wir als Agentur ganz genauso betroffen wie viele anderen Agenturen auch. Vielleicht nicht im gleichen Ausmaß wie viele andere Agenturen. Ich habe den Eindruck, dass wir viele Entscheidungen und Entwicklungen gut antizipiert haben und vorgebaut haben. Aber auch wir sind betroffen und auch wir müssen uns regelmäßig fragen, können wir eine Investition tätigen oder nicht? Wie sieht die Business-Entwicklung in dem Tätigkeitsfeld im nächsten Jahr aus? Und was bedeutet das für unseren Mitarbeitenden Stamm? Na klar.
Kannst du dir ein Leben ohne Arbeit vorstellen?
Also ohne Arbeit, die ich muss, auf jeden Fall. Ohne Arbeit, nein.
Du bist auch ehrenamtlich noch irgendwie engagiert, ne?
Ich habe in meinem Leben immer Ehrenämter gemacht. Ich habe lange für unseren Branchenverband gearbeitet, erst als Vorstand, dann als deren Präsident. Ich arbeite aber außerdem noch so ganz, ganz banal auf der wahrscheinlich niedrigsten Ebene als Schatzmeister des Fördervereins der Schule meiner Kinder.
Ach, cool.
Und bin in einem Sportverein, einem anderen Sportverein noch Schatzmeister. Ich finde, Ehrenamt gehört dazu. Ja. Und ist ja eine ganz spezifische Form von Arbeit.
Ich finde auch cool, dass es Ehrenamt heißt.
Ja, genau. Ich würde es nicht Arbeit nennen. Ich würde sagen, es ist schon eher Hobby. ja. Zumindest ist es für mich. Und es hilft mir auch ganz oft beim Abschalten und Reflektieren.
Wenn dein Leben Buch wäre, wie würde es heißen?
We cross the bridge when it comes to it.
Schönes Schlusswort, Benjamin. Schön, dass du da warst. Aber ich würde auch dich ganz zum Schluss gerne nochmal fragen, ob du auch noch ein Buch mit uns teilen kannst, das du gelesen hast, das dir gut gefallen hat. Du hast ja vorhin schon Richtung Leadership ein bisschen ausgeholt. Aber jetzt nochmal so Tabula Rasa. Hast du eins, was du mit uns teilen würdest, wo du sagst, das schaut euch mal an, das Buch?
Für die Ossis unter deinen Zuhörern.
Die gibt's auch.
Ja, die gibt's auch. Und für alle die, die vielleicht einen guten Eindruck von der DDR gewinnen wollen und verschiedenen Zusammenhängen, lest alle Das Narrenschiff von Christoph Heim. Mhm. Ein unheimlich gutes Buch über die Geschichte der DDR. Und zugleich eine wunderbare Sittenstudie über die DDR. Und ich glaube auch, mit dem einen oder anderen schönen Lerneffekt für Leadership und für die Klarheit in Kommunikation. Das ist ein Buch, was ich aktuell gelesen habe und deswegen total gerne empfehle. Und dann empfehle ich aus alter Verbundenheit zu meiner Heimatstadt und zum Autor Oda Florida, ein schönes Coming-Age-Buch über die Baseballschlägerjahre in Frankfurt oder leider nur noch gebraucht zu erhalten, aber in jedem Fall eine Lektüre wert.
Vielen Dank. Auch beides Bücher, die hier bisher noch nicht empfohlen wurden. Das finde ich ja immer sehr schön, wenn wir da sozusagen das Portfolio ein bisschen erweitern. Benjamin, schön, dass du da warst und wir so ein breites Themenspektrum hier mal besprechen konnten von unserer gemeinsamen Herkunft, so was den Osten angeht, über deine Story bis hin zu der Zukunft der Agenturen und der Rolle von Kreativität und KI. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns mal. Komm doch mal nach Rostock, dann kommst du gerne auch mal mit ins Wasser. Wenn du im Winter kommst, gehen wir Eisbaden. Du weißt, das ist ja hier auch so eine Sache, die wir manchmal machen. Oder wir treffen uns in Frankfurt oder in Eisenhüttenstadt. Aber irgendwann wird es soweit sein, schätze ich.
Ja, vielen Dank, Gabriel, für die Einladung. Mecklenburg-Vorpommern im nächsten Jahr ganz oft auf meiner unbedingt. Reiseliste. Deswegen werde ich mich melden. Und für all diejenigen, die eines der beiden Bücher lesen, ich freue mich über eure Kurzrezension auf meinem LinkedIn-Profil. Ich bin gespannt, wie ihr das wahrnehmt. Und wer Reisetipps für den Osten, insbesondere für Eisenhüttenstadt haben möchte, darf mich auch gerne anschreiben. Ich vermittle gerne die bestmögliche Stadtführung in der schönsten ostdeutschen Stadt nach Görlitz.
Benjamin, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Schöne Grüße nach Berlin. Mach's gut und bis bald.
Tschüss.
Ciao.